Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Ein Schicksalsmoment. Für oder gegen Jesus. Jeder Mensch steht eines Tages vor einer endgültigen Entscheidung. Wir wissen, dass es am Ende der Zeit ein großes Gericht geben wird. Was können wir tun, damit auch andere Menschen die Entscheidung für Jesus treffen? Mit diesem Thema wollen wir uns heute beschäftigen. Wir wünschen Ihnen gute Gedanken und Gottes Segen.
Liebe Zuseher, liebe Zuhörer, ich möchte euch ganz herzlich zu unserer Bibelrunde begrüßen. Ich werde euch kurz vorstellen, wer hier heute bei mir sitzt. Ich fange da links von mir an. Sascha Stock, Josef Skorsetz, René Konrad und Esther Zachhuber. Mein Name ist Johannes Kova. Bevor wir in das Bibelstudium einsteigen, möchte ich noch ein Gebet sprechen. Lieber Herr Jesus, wir wollen über Offenbarung 14 nachdenken, über ein Thema, das uns als Adventgemeinde ganz besonders am Herzen liegt. Ich bitte dich, schenk uns deinen Heiligen Geist, schenk uns gute Ideen und Gedanken, schenk uns ein gutes Gespräch und schenk uns und unseren Zuhörern und Zuschauern auch deinen besonderen Segen. Wir wollen dir dafür danken. Amen. Amen. Meine Lieben, wir wollen gleich zwei Texte am Anfang lesen. Das erste ist Matthäus 24, Vers 14 und das andere wird Offenbarung 14, Vers 6 sein. Beginnen wir mit Matthäus 24, Vers 14. Darf ich dich, René, bitten, uns das gleich vorzulesen?
Und dieses Evangelium vom Reich wird der ganzen Welt verkündigt werden zum Zeugnis für alle Heidenvölker, und dann wird das Ende kommen.
Und jetzt schlagen wir gleich unseren zweiten Text auf, Offenbarung 14, Vers 6. Und Offenbarung 14 ist ja unser großes Thema in diesem Vierteljahr. Offenbarung 14, der Vers 6. Liebe Esther, darf ich dich bitten, das vorzulesen?
Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen. Und zwar jeder Nation und jedem Volksstamm und jeder Sprache und jedem Volk.
Wenn wir jetzt diese zwei Texte miteinander vergleichen, was gibt's da an Ähnlichkeiten, an Gemeinsamkeiten? Was fällt euch da so ins Auge? Was springt euch da ins Auge?
Also es fällt gleich diese Verkündigung auf. Sie hören sich ja schon ziemlich gleich an, aber hier soll das Evangelium verkündigt werden, den ganzen Völkern auf der Erde. Also beides Mal kommt Evangelium vor und dass es eben der ganzen Welt verkündigt werden soll.
Evangelium ist sicher das Stichwort. Ich will da gleich einmal nachfragen. Ja, was ist denn eigentlich ein Evangelium oder das Evangelium?
Also Evangelium ist ja grundsätzlich, geht es um die gute Botschaft, wenn man es so übersetzt, und berichtet eigentlich von diesem Sieg, also diese gute, frohe Botschaft, wenn man den Sieg errungen hat.
Das Evangelium, von dem die Bibel spricht, ist eben die gute Botschaft, die gute Nachricht von Jesus' Sieg über das Böse, über die Sünde, die Befreiung des Menschen, die Wiederherstellung der Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. Das ist die gute Nachricht, das Evangelium.
Das ist ja was, das die ganze Bibel eigentlich umspannt. Das ist ja in 1. Mose 3 schon die Rede immer vom Proto-Evangelium, ja, von diesem, du wirst ihm den Kopf zertreten, er wird dich in die Ferse stechen, umgekehrt. Umgekehrt. Genau, du wirst ihn, diese Verheißung quasi, aber negativ für die Schlange, dass es eben nicht den Sieg erhalten wird, sondern dass wer anderer kommen wird, die Schlange besiegen
aber
wird.
Positiv für genau. die Menschen.
Positiv für die
weil
Menschen.
Weil es einen genau. Sieger über diese Schlange geben wird.
Ganz ja? genau.
Also ein Evangelium damals im alten Griechentum, das war tatsächlich die gute Nachricht über den Sieg. Wenn da zwei Stadtstaaten im Krieg miteinander waren, A und B, dann haben sich die Soldaten, die Männer irgendwo auf dem Schlachtfeld getroffen. Und wenn sich dann abgezeichnet hat, dass die eine Seite gewinnen wird, haben die einen Mann in die alte Heimat geschickt, weil dort haben die Leute gewartet und haben nicht gewusst, wie diese Schlacht ausgehen wird. Und der hat ihnen dann das Evangelium oder griechisch Euangelium, die gute Nachricht vom Sieg verkündigt. Mhm. Und du hast schon was Wichtiges gesagt. Wenn wir in der Bibel vom Evangelium lesen, dann geht es um Jesus und seinen Sieg. Wenn wir dann jetzt noch einmal zu Matthäus 24 gedanklich zurückgehen, da steht ja drinnen in diesem Text, dass zuerst verkündigt wird, dieses großartige Evangelium, und dann kommt das Ende. Wann hat sich denn das erfüllt oder wann wird sich das erfüllen? Wie können wir das einordnen, was Jesus da in seiner Endzeitrede sagt?
Ich finde es so schön, man sieht hier zwischen den beiden Texten im Matthäus, aber auch in der Offenbarung, einen kleinen Unterschied. Hier in Matthäus wird der Satz bedeckt mit dem Wort, ja, die ganze Welt. Und in der Offenbarung sehen wir dann ganz im Detail, dass bis in den letzten Volksstamm auf der Erde das Evangelium hingetragen werden soll. Laut Bibel nehme ich mir daraus, dass tatsächlich das so gemeint ist. Also bis in fernste Länder, wo vielleicht Stämme sind, wo wir noch Schwierigkeiten haben, die Sprache zu verstehen oder wo Menschen noch dran sind an der Entwicklung der Sprache, selbst diese Menschen werden davon hören.
Mhm. Da stellt sich für mich jetzt die Frage, ist das schon passiert oder nicht?
Haben wir das schon geschafft, dieses große Ziel zu erreichen? Ne?
Ich meine, das in Matthäus ja heißt, zum Zeugnis für alle Heidenvölker und dann wird das Ende kommen, würde ich sagen, nachdem das Ende noch nicht gekommen ist, ich glaube, das ist unstrittig, da das Ende noch nicht gekommen ist, ist das wohl noch nicht erfüllt. Und ich denke, das hat ja auch was mit Offenbarung 14 zu tun, wo das ja angekündigt wird, dass es eben allen verkündigt werden soll und auch ein Aufruf, das zu tun.
Matthäus 24 ist natürlich ein bisschen doppeldeutig. Einerseits spricht der Text von der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 und andererseits vom Ende der Welt und der Wiederkunft. Und interessanterweise, Ellen White sagt, das Ende nicht im Sinne von Wiederkunft, sondern das Ende der jüdischen Nation. Und sie sagt, naja, zur Zeit von Paulus, da hat das Evangelium die damalige bewohnte Welt, soweit man sie gekannt hat, tatsächlich erreicht. Natürlich ist uns klar, dass die endgültige Erfüllung jetzt erst in unserer Zeit stattfinden wird.
Ein interessanter Gedanke, der mir da kommt bei dem, was du sagst, dass ja eben tatsächlich mit dem Ende der jüdischen Nation dieses Verbreiten der Nachricht so richtig begonnen hat erst vorher. Mhm. Und Jesus sagt ja auch vorher zu seinen Jüngern, dass sie noch gar nicht zu den Heidenvölkern gehen sollen, nur in Judäa und Samaria. Sollten sie ja verkündigen. Und dann wurde es aber wirklich in großem Stil in der zunächst damals bekannten Welt und heute fast überall, bis auf wenige Ausnahmen.
Vielleicht gerade anschließend dazu, es gibt ja auch Statistiken, wenn man im Internet sucht, braucht man gar nicht lange suchen, in wie vielen Sprachen denn die Bibel schon übersetzt wurde. Und ich finde spannend, dass wir im schwarzen Bereich keine Ahnung haben davon, was eigentlich letztendlich aber durch Mundpropaganda doch weiterging. Ja, wir kennen das in der Familie, wenn sich etwas freisetzt, dann wird es sehr schnell überall verbreitet und auch der letzte Verwandte bekommt davon mit. Ganz sicher wird es auch so laufen, wenn es über verschiedene Sprachen hinweg geht und Verwandtschaften und kulturelle Kreise. Vielleicht sind schon Stämme erreicht worden, von denen wir heute noch keine Ahnung haben in unserer Statistik.
Noch etwas verbindet, glaube ich, diese zwei Verse. Das Evangelium soll verkündigt werden, logischerweise. Es darf keine Geheimbotschaft, keine esoterische Geheimbotschaft bleiben, sondern das Evangelium muss unter die Leute gebracht werden. Ja, warum verkünden wir als Christen eigentlich das Evangelium? Was ist unsere Motivation und unser Ziel, wenn wir das tun?
der Zusammenhang in Matthäus 24 ist für mich da aufschlussreich. Wenn da ab Vers 12 steht, wenn die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium wird verkündigt werden. Das heißt, das ist die Hoffnungsbotschaft für eine verzweifelnde Welt. Ja, diese Liebe erkaltet. Das heißt, das Evangelium ist der Bissen Brot, der uns noch zur Verfügung steht, um zu überleben und eine Hoffnung zu bekommen in der dunklen Situation.
Ich glaube, es hat auch immer was mit persönlicher Erfahrung zu tun. Das, was ich erlebt habe und diese frohe Botschaft vom Sieg, diesen Sieg, den ich geschenkt bekommen habe durch Jesus Christus, weil er für mich gestorben ist, was es bei mir bewirkt hat, möchte ich dann auch weitergeben, weil es vielleicht in mir brennt und ich kann gar nicht anders, wie die Jünger auch ab und zu sagen, ich kann nicht anders, als von dem zu reden, was ich selber erlebt, was ich gesehen habe. Und wenn wir das machen, gibt es auch wieder uns etwas zurück. Also manchmal können wir gar nicht anders.
Ich meine, die Bibel sagt uns auch im ersten Buch, im dritten Kapitel, was eigentlich das Urproblem des ganzen Übels auf dieser Welt ist, in der wir leben. Mhm. Und das ist Sünde. Und letztendlich geht es dann darum, dass Jesus Christus uns genau das genommen hat, eben, dass wir mit ihm als Fürsprecher frei geworden sind von Schuld, von Sünde. Und das ist sicherlich unsere große Botschaft.
Also einerseits reden wir beim Evangelium natürlich über Jesus Christus. Er ist der Sieger. Aber das Ganze hat auch mit mir persönlich was zu tun. Ich darf mich mitfreuen über seinen Sieg und mitprofitieren von seinem Sieg. Wenn die eigene Fußballmannschaft oder die eigenen Skifahrer gewinnen, dann freut man sich auch, wenn es die eigenen Leute sind, die den Sieg erringen. Und man hat schon fast das Gefühl, hier selber eine großartige Leistung erbracht zu haben.
Wobei ja hier das wesentlich tiefer geht, weil das ist ja nicht nur wie bei der Fußballmannschaft, dass man sich mitfreut, sondern dieser Sieg, der hat ja eine explizite Auswirkung auf uns. Wenn ich weiß, dass ich als Sünder verloren bin und Jesus mir die Rettung erkauft hat, dann ist das nochmal ganz was anderes, als sich einfach bloß mitzufreuen. Und warum verkünden wir es in den Medien? Gibt es ja oft die Aussage, schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten, aber im Persönlichen ist es doch ganz was anderes. Wenn ich etwas erlebt habe, was mich freut, was mich erbaut, was mich glücklich macht, was mir Hoffnung gibt, auch in schwierigen Zeiten, das will ich doch gerne teilen und mit anderen, auch anderen Menschen weiterzugeben, die vielleicht in ähnlich prekären Situationen sind, wie ich sie auch vielleicht schon erlebt habe, und ihnen den Ausweg zeigen, der mir geholfen hat.
Ich schlage vor, schauen wir noch einmal da in diesen gleichen Text hinein, Offenbarung 14, Vers 14, und lesen wir den noch einmal, dass wir ihn wirklich ganz präsent haben. Josef, darf ich dich bitten? Vers welche 14, Bibelübersetzung hast du?
Schlachter.
14, Vers 14, Vers genau. 14.
Und ich sah und siehe eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer, der glich einem Sohn des Menschen. Er hatte auf seinem Haupt eine goldene Krone und in seiner Hand eine scharfe Sichel.
Wie wird diese Figur auf der Wolke hier bezeichnet?
Sohn des Menschen.
Sohn des Menschen. Bei mir in der Elberfelder steht Menschensohn. Da wird es einfach zu einem Wort verschmolzen. Wer ist dieser Menschensohn? Ich weiß, diese Frage ist zu leicht.
Also wir gehen davon aus, dass es Jesus ist. Also ich denke, jeder, der ein bisschen die Bibel gelesen hat, ein bisschen Kenntnis hat, merkt beim Anklang von der Beschreibung auf den Wolken, Sohn des Menschen, dass es da irgendwie um Jesus gehen muss. Wir haben einmal dieses Beispiel, wo Jesus in den Himmel auffährt, wo es dann auch wieder heißt, so wie ihr ihn habt auffahren sehen in den Wolken des Himmels, so wird er auch wiederkommen. Also irgendwo hat das immer so eine Parallele. Und auf der anderen Seite macht es aber auch den Anklang zu Daniel 7, wo wir ihn auch als Sohn des Menschen oder Menschensohn beschrieben haben.
Okay, wir haben also die Evangelien, wo Jesus sich selbst als Menschensohn immer wieder bezeichnet. Er spricht so komisch in der dritten Person von sich. Der Menschensohn wird das und das in Jerusalem erleben und erleiden müssen zum Beispiel.
Ich wollte auch sagen, das ist ja der Begriff, ich glaube, das ist der Begriff, den Jesus für sich am meisten verwendet, wenn er von sich selber spricht. Mhm. Also insofern ist das, glaube ich, äußerst legitim, das auch in der Offenbarung 14 hier auf Jesus zu beziehen, weil das ist der Titel, den er für sich am meisten gewählt hat.
Die Lektion sagt sogar, 82 Mal kommt es in den Evangelien vor. Und ich habe dann noch einmal genauer nachgeschaut und wollte wissen, sagt das auch Johannes in seinem Evangelium so über Jesus? Weil die Offenbarung ist ja vom gleichen Johannes. Ja, 12 Mal wird Jesus im Johannesevangelium in der Selbstrede als Menschensohn bezeichnet. Also mit anderen Worten, diese Parallele zu den Evangelien, die schlägt sich ja eindeutig auch hier in Offenbarung 14, Vers 14 wieder. Du hast jetzt noch ein zweites Element genannt. Daniel Kapitel 7. Ich schlage vor, dass wir uns das vielleicht aufschlagen und gemeinsam lesen, weil ich gehe davon aus, dass diese Bezeichnung Menschensohn in den Evangelien eigentlich ein Rückgriff Jesu auf das Danielbuch ist. Daniel Kapitel 7, und da haben wir auch so eine himmlische Szene, und ich schlage vor, dass wir da ein paar Verse draus lesen. Sascha, darf ich dich bitten? Mhm. Daniel Kapitel 7, die Verse 9 bis 10, und dann werden wir was überspringen und dann noch einmal ein Stück weiterlesen. Daniel 7, die Verse 9 bis 10.
Ja. Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein Hochbetagter sich setzte. Sein Gewand war schneeweiß und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron waren Feuerflammen und dessen Räder ein brennendes Feuer. Ein Feuerstrom ergoss sich und ging von ihm aus. 1000 mal 1000 dienten ihm und 10.000 mal 10.000 standen vor ihm. Das Gericht setzte sich und die Bücher wurden geöffnet.
Wer ist dieser Uralte?
Gottvater.
Das muss Gottvater sein. Wer sind die Tausenden, die da vor ihm stehen?
Die Engel.
Offensichtlich die Engel. Und dann haben wir zum Schluss vom Vers 10 noch das Stichwort Gericht. Und das ist die Verknüpfung auch jetzt zu Offenbarung Kapitel 14 natürlich. Ich schlage vor, lesen wir da noch zwei Verse. Die Verse 13 und 14 in Daniel Kapitel 7. Darf ich dich noch einmal bitten, René? Daniel 7, die Verse 13 und 14.
Ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde die Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum wird nie zugrunde gehen.
Was wird hier in diesen Versen 13 und 14 beschrieben? Wir müssen das wirklich immer genau lesen, damit wir auch verstehen, um welches Ereignis es sich dabei handelt. Was wird hier gesagt im Bibeltext? Da kommt der Menschensohn vor, und wo geht der hin? Wo kommt der hin?
Es knüpft eigentlich an das, was Sascha gelesen hat. Er kommt zu dem Hochbetagten, diesem Uralten. Und dann gibt es eine Handlung, wo offensichtlich der Uralte ihn eine neue Stellung gibt oder ihn hier als Herrscher einsetzt. Mhm. Und ihm dieses Königtum und diese Herrschaft übergibt.
Ja, wo ist denn Gottvater und wo sind denn die vielen Engel?
Wahrscheinlich im Himmel.
Offensichtlich im Himmel. Und wo kommt dieser Menschensohn hin?
Genau dorthin.
Das ist eine Bewegung im Himmel, vom Himmel zum Himmel. Das ist also offensichtlich nicht die Wiederkunft, die hier beschrieben wird. Das ist der Punkt. Ja? Es ist also eine himmlische Gerichtsszene. Und die Wiederkunft ist da in diesen Versen, die wir jetzt gerade gelesen haben, offensichtlich noch nicht Thema.
Zum Beispiel Vers 11 liest, wo ja die Rede davon ist, dass diese Macht, die hier beschrieben wird, dass die ja immer noch tätig ist auf der Erde. Und bei der Wiederkunft wäre das nicht mehr der Fall. Also insofern ist auch hier durch das, was wir übersprungen haben, 11 und 12, die bringen das auch nochmal zum Ausdruck.
Wir nennen das Untersuchungsgericht oder Vorwiederkunftsgericht. Und das wird hier in Daniel 7 in diesen Versen beschrieben. Aber der Titel Menschensohn, der kommt genau von dort. Und im Judentum des ersten Jahrhunderts haben die Leute gesagt, dieser Menschensohn aus Daniel 7, das ist diese Messiasgestalt. Und dann bezeichnet sich Jesus immer als der Menschensohn. Und wir wissen, was die Leute sich dann wohl gedacht haben oder welchen Anspruch Jesus damit gestellt hat. Naja, wie ist denn das jetzt, wie müssen wir uns das vorstellen, dieses himmlische Gericht hier? In Offenbarung 14 wird es ja dann auch heißen, die Stunde des Gerichts ist gekommen. Da kommen wir heute noch nicht hin. Das wird dann irgendwann später noch Thema sein. Und trotzdem will ich jetzt fragen, Daniel Kapitel 7, wenn es also noch nicht die Wiederkunft ist, sondern dieses Vorwiederkunftsgericht, müssen wir da jetzt irgendwie Angst haben vor diesem Gericht? Ist das was Unangenehmes? Wie soll man das bewerten, dieses Gericht, das da offensichtlich im Himmel stattfindet?
Ich glaube, das kommt immer darauf an, auf welcher Seite man steht.
Wenn man schlechtes Gewissen hat, ist es nicht so gut, oder wie?
Also, wenn ich auf der Seite stehe beim Gericht, dass ich eigentlich einen Freispruch erwarte, weil ich vielleicht zu Unrecht verurteilt bin, oder ich stehe auf der anderen Seite und weiß ganz genau, ich bin verurteilt. Also der eine wartet aufs, beide warten auf ihr Urteil, der eine zum Freispruch, der andere zur Verurteilung, dann macht das schon einen gewaltigen Unterschied. Dann kann ich Gericht einmal zum Positiven und einmal zum Negativen sehen.
Naja, jetzt glauben wir, wir sind ja die Gläubigen. Nicht? Also wie stehen wir dann als die Gläubigen in dieser Situation des Gerichts?
Na, rein der Zusammenhang in diesem Kapitel macht eigentlich schon so gut und böse klar. Ich bin ja Deutschlehrerin und analysiere oft mit meinen Schülern so Geschichten. Ja, wer ist der Gute, wer ist der Böse? Und das wird ja oft sehr gut hinmanipuliert, selbst wenn das nicht immer den Tatsachen entspricht. Aber hier ist ja auch die Sprache ganz eindeutig. Es sind diese fürchterlichen Tiere, die bedrohen, die fürchterlich sind, und dann kommt dieses Gericht, der Sohn des Menschen, der dann Ordnung schafft. Also in dieser Geschichte ist eindeutig klar, was das Gute ist, nämlich dieses Gericht. Das schafft das Gute.
Ja? Und welche Funktion hat dann dieser Menschensohn in diesem Gericht? Du hast angedeutet, er wird hier mit der Herrschaft und Macht ausgestattet, aber wir sind ja auch nicht dabei. Also, und trotzdem geht es auch um uns. Welche Funktion hat Jesus Christus im Gericht?
Wenn ich jetzt so dran denke, was steht denn eigentlich zwischen Gut und Böse, dann muss ich auf den Punkt kommen, dass Gerechtigkeit dazwischen steht. Mhm. Wenn wir jetzt an Jesus denken, ist er eigentlich der, der diese Gerechtigkeit wiederherstellt. Mhm. Man muss auch an die Menschen denken, wenn wir jetzt Gericht hören, denke ich mir, naja, wer ist denn alles durch Ungerechtigkeit zu Schaden gekommen? Wer denkt denn an diese Menschen? Ja, wir leben heute in so einer Zeit, in der man relativ viel machen kann, ohne dass man belangt wird, ja, oder dass Polizisten auch überfordert sind und für manche Delikte gar kein Strafverfahren mehr aufnehmen. Aber was passiert eigentlich mit den Ungerechten, die irgendwie zu Schaden gekommen sind? Und hier tritt Jesus ganz klar dafür ein, um hier Ordnung und Gerechtigkeit herzustellen.
Also Jesus hat eine Funktion in diesem Gericht. Er tritt zugunsten der Gläubigen und ungerecht Behandelten ein. Wer ist der Ankläger? Laut Offenbarung?
Satan.
Jesus ist also nicht der Ankläger, sondern er ist der, der uns eigentlich so gerne freisprechen will und uns Gerechtigkeit schaffen möchte.
Ich denke, er ist Richter und Fürsprecher in einem.
Bei uns ist es getrennt. Da gibt es einen Richter, und dann gibt es einen Ankläger, einen Staatsanwalt und einen Verteidiger, den man dann hat. Aber Jesus ist nicht nur der Richter, sondern auch der Verteidiger. Das heißt, er ist positiv voreingenommen zu unseren Gunsten. Und das ist eigentlich auch wieder Evangelium. Kehren wir noch einmal zurück zur Offenbarung 14. Und ich will mir dann noch ein, zwei kleine Details mit euch aus diesem Vers 14 anschauen. Offenbarung 14, Vers 14. Schaut mit mir dann noch einmal in den Text hinein. Da wird also was von der Wolke gesagt. Und René, du hast das schon erwähnt, bei der Himmelfahrt geht es ja auch um die Wolke. Das ist also ein typisches Thema für das Ende der Welt und die Wiederkunft, Wolke. Ja, das haben wir hier auch in Offenbarung 14, Vers 14, die Wolke. Dann haben wir den Menschensohn, Jesus Christus. Und was hat er jetzt hier auf dem Kopf?
Die Krone.
Krone?
Bei mir steht goldene Krone.
Goldene Krone? Bei mir steht was anderes in der Elberfelder. Goldener Siegeskranz. Mhm. Was soll das jetzt bedeuten? Warum sagen manche Bibeln Krone? Ich glaube, die Luther und Schlachter machen das. Und manche sagen eben Siegeskranz. Ja, was hat er jetzt wirklich auf dem Kopf, Jesus Christus?
Das deutet hin für mich auf das Evangelium, der Sieg.
Sieg Jesu. Siegeskranz, das wäre natürlich eine super Assoziation. Ja. Also, wenn wir an Krone denken, dann denken wir so irgendwie mittelalterliche Krone, so mit Sacken und viel Ausschmückung und vielleicht Diamanten und Perlen und was auch immer da oben drauf ist. Ein Siegeskranz, der schaut doch irgendwie anders aus. Wer hat denn damals so in der Antike so einen Siegeskranz bekommen?
Wettkämpfer.
Die Wettkämpfer, die bei den Olympischen Spielen oder Korinthischen oder Delischen oder was auch immer es da gegeben hat, den Sieg errungen haben. Also hier geht es um den Sieg. Wenn wir das vergleichen, das steht zwar jetzt nicht als Text in unserer Lektion, Offenbarung 13, Vers 1, da spricht es von diesem Tier, das da aus dem Meer kommt und diese böse Macht darstellt. Was hat denn dieses Tier auf dem Kopf? Esther, darf ich dich bitten, lies uns doch einmal vor, was da steht. Offenbarung 13, Vers 1.
Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 7 Köpfe und 10 Hörner hatte und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung.
Ah, da steht bei dir auch wieder Kronen. Bei mir in der Elberfelder steht Diademe. Das ist also im Griechischen tatsächlich ein anderes Wort als hier in Offenbarung 14, Vers 14. Mhm. Dieses Diadem, das ist so die Macht, die damit ausgedrückt wird, im negativen Sinn, ich beherrsche jemanden oder etwas. Aber hier geht es um den Sieg in Offenbarung 14, den Sieg über Sünde, Satan, Tod und so weiter. Okay, schauen wir da weiter in Offenbarung 14 und lesen wir jetzt auch den Vers 15 dazu. Also wir haben die Szene, die weiße Wolke, der Menschensohn mit seinem Siegeskranz. Und was hat er in der Hand? Eine scharfe Sichel. Und jetzt lesen wir den Vers 15. Josef, darf ich dich noch einmal bitten?
Und ein weiterer Engel kam aus dem Tempel hervor. Der rief mit lauter Stimme dem zu, der auf der Wolke saß: Sende deine Sichel und ernte, denn die Stunde des Erntens ist für dich gekommen, weil die Ernte der Erde überreif geworden ist.
Ernte, Getreide, das wächst und reif wird und geerntet wird. Wofür steht dieses Bild in Offenbarung 14, Vers 15?
Ja, offenbar steht dieses Erntebild für das Ende der Welt. Mhm. Und wenn dann Jesus hier mit der scharfen Sichel ansetzt oder die Engel ausgehen, um dann das Getreide, was die Menschen darstellen soll, zu ernten, dann zeigt das, okay, hier gibt es Gutes und Schlechtes und dann wird da aussortiert, wer kommt mit und wer nicht. So hat das irgendwo auch im Zusammenhang mit dieser Gerichtsszene dann die Auswirkung, die davon dann ausgeht.
Also diese Ernte ist offensichtlich Endgericht, Wiederkunft, Ende der Welt. Ja?
Es klingt ja auch die Parallele im Ohr mit dem Kapitel zuvor. Also bei mir in der Schlachter ist es so, denn die Stunde des Erntens ist gekommen und vorher steht, denn die Stunde des Gerichts ist gekommen. Ist ganz genau gleich formuliert.
Auch im Griechischen. Ich habe da in der Vorbereitung nachgeschaut und im Griechischen springt mir das dann noch mehr ins Auge, weil dann bin ich mir sicher, das sind tatsächlich exakt die gleichen Begriffe und Wörter, die auch im Griechischen verwendet werden und nicht jetzt zufällig in unserer deutschen Bibel.
Wobei ich, wenn wir dann weiterlesen, dann sehen wir noch einen anderen Engel, der erntet. Und ich habe so den Eindruck, dass das, was wir gelesen haben im Vers 15, das ist eben das, was Jesus erntet. Die Ernte Jesu, das sind praktisch die Gläubigen, die er mit seinem Blut erkauft hat, die eben hier als das Getreide an anderen Stellen auch bezeichnet wird, die Erlösten praktisch. Wohingegen es später dann, also bei den Versen 16, 17, geht es dann weiter, wo dann von den Trauben, von dem Blut, was wir an anderen Stellen auch sehen, oder vom Zorn ist dann auch die Rede, als diejenigen betrachten oder erkennen, die verloren gegangen sind, die verloren gehen.
Ich gebe da absolut recht. Ich habe auch den Eindruck, dass hier im Vers 15 eine positive Ernte. Da wird also wirklich das reife Getreide, das wir auch verwenden können, nicht das Unkraut, ja, das reife Getreide tatsächlich eingesammelt und das sind die Gläubigen. Das wird tatsächlich im Vers 15 noch nicht so klar. Aber durch den Vergleich mit dem, was gleich als zweites Bild folgt, da wird es, glaube ich, dann klar. Das eine ist das Gute und das zweite Bild ist dann das Gericht über das Böse und die Bösen.
Ich muss sagen, diesbezüglich lese ich noch eine Sache am Ende von Vers 15 heraus. Es wird ja gesagt, dass die Ernte überreif geworden ist. Das geht also nicht nur um eine reife Ernte, ein Prozess, der nun abgeschlossen ist, sondern tatsächlich wurde darüber hinaus noch gewartet, dass noch weiter gereift werden kann. Und das, finde ich, hat großen Wiedererkennungswert, auch wenn Jesus sagt, wenn meine Wiederkunft sich verzögert, dann seid beharrlich, haltet durch. Denn aufgrund seiner Gnade möchte er einfach, dass alle dorthin kommen können. Und wenn wir das in der Auslegung sehen, die wir gerade hier gebracht haben, dass die Ernte das Volk ist, dann erkenne ich das hier in diesem überreifen Getreide.
Denkt an Matthäus 24, da steht ja auch, dass er die Engel ausschickt, um einzusammeln. Dieses Einsammeln ist für mich auch so ein Bild von Getreide, das zusammengesammelt wird, zusammengebunden wird und dann mit dem Wagen in die Scheune gebracht wird. Ja. Um eben diesen Vergleich wirklich gut zu sehen, müssen wir jetzt noch den zweiten Teil von Offenbarung 14 von dieser Wiederkunftsszene lesen. Das sind die Verse 17 bis 20 und da geht es tatsächlich, glaube ich, um das Gericht über die böse Seite jetzt. Darf ich dich bitten, Sascha, Verse 17 bis 20.
Und ein weiterer Engel kam hervor aus dem Tempel, der im Himmel ist. Und auch er hatte eine scharfe Sichel. Und ein weiterer Engel kam vom Altar her, der hatte Vollmacht über das Feuer. Und er wandte sich mit lautem Ruf an den, der die scharfe Sichel hatte, und sprach, sende deine scharfe Sichel aus und schneide die Trauben des Weinstocks der Erde ab, denn seine Beeren sind reif geworden. Und der Engel warf seine Sichel auf die Erde und schnitt den Weinstock der Erde und warf die Trauben in die große Kelter des Zornes Gottes. Und die Kelter wurde außerhalb der Stadt getreten und es floss Blut aus der Kelter bis an die Zäume der Pferde, 1600 Stadien weit.
Das Wort Sichel kommt da öfters vor. Ich habe es gezählt. Siebenmal. Sieben ist so eine interessante Zahl, gerade auch in der Offenbarung. Aber schauen wir uns dieses zweite Bild hier noch ein bisschen genauer an. Da steht jetzt etwas. Diese Trauben werden in diese große Kelter des Grimmes Gottes, Grimm Gottes, das ist also Zorn Gottes, das ist also Verurteilung. Da ist es definitiv klar, was dieses zweite Bild hier sagen möchte. Was ist eine Kelter? Wie funktioniert denn das? Wie hat man das damals gemacht? Wir kaufen den Saft im Backerl nicht? Und wissen gar nicht, wie die Maschinen da im Hintergrund gearbeitet haben. Aber wie haben die das damals vor 2000 Jahren gemacht? Wie müssen wir uns das vorstellen? Was ist denn das? Ich vermute, dass wir uns dann nicht immer ganz so im Klaren sind, wie das damals im Lebensprozess der Leute damals wirklich ausgesehen hat.
Naja, in diesem Text kann man ja sogar schon was ableiten. Es werden Trauben hineingeworfen in die Kelter und die Kelter wurde getreten. Mhm. Also da wird das irgendwie gepresst, getreten, so stelle ich mir das vor, und dann fließt irgendwas raus. Also Traubensaft und in diesem Fall jetzt im Bild das Blut.
Und da es keine Maschinen gab, wurde das mit den Füßen getreten. Das war die effizienteste Methode.
Wahrscheinlich auch, weil man vorsichtig sein musste und eine Maschine eben nicht wirklich vom Druck her vorsichtig unter Anführungszeichen sein kann, damit nicht auch von der Schale, von den Kernen Material mitkommt, was dann nämlich schneller zu einem Vergärungsprozess hätte führen können. Also meistens war das so ein kleineres Becken, nicht so tief, da sind die Weintrauben reingelegt worden. Das hat man wirklich buchstäblich mit den nackten Barfuß, mit den Füßen zertreten. Dann ist es runtergeflossen in ein tieferes Becken und von dort hat man dann diesen Saft, diesen Traubensaft abgeschöpft. Wir haben also zwei Bilder hier. Die Guten, die Gläubigen, werden als Getreide in das Reich Gottes gesammelt und die Bösen, die werden durch diesen Grimm Gottes, Zorn Gottes, hier zertreten und vernichtet. Warum rettet Gott eigentlich nicht alle? Das ist ein böser Gott, wenn ich das jetzt so provokant überhaupt als Frage stellen darf. Warum ist die Vernichtung der Bösen hier auch ein Thema? Und warum ist das notwendig?
Also ich glaube, dass Gott alle rettet, die gerettet werden wollen.
Mhm. Das meinst du, meinst also, die wollen ja gar nicht wirklich, oder?
Ich denke, das ist doch das Zeugnis der Bibel, dass Gott allen Menschen Vergebung anbietet. Jesus ist für die Sünden der ganzen Welt gestorben. Jedem wird Rettung angeboten. Bloß wer sie nicht anbieten will, so würde ich jetzt sagen, dem kann doch nicht einmal ein allmächtiger Gott das geben. Er kann es nur anbieten. Und jeder, der es möchte, denke ich, bekommt es auch. Weil wir können es uns eh nicht verdienen. Also ist eh ein Geschenk.
Also das Evangelium wird allen angeboten. Manche sagen ja dazu. Manche sagen leider nein dazu.
Was wäre der freie Wille wert, wenn ich mich entscheide für etwas und Gott sagt es mir egal. Also, du wolltest zwar nicht, aber du wirst trotzdem genommen. Das ist ja, verstehst du, dann würde ja den Gedanken des freien Willens, und der ist ganz wichtig in der Bibel, geradezu ad absurdum führen.
Der würde nicht wirklich zum Tragen hier kommen.
Ja, vor allem ist es ja ein Konflikt. Also es ist ja, also die Bilder der Offenbarung und auch im Daniel, das ist ja voll von diesem wirklich blutigen Konflikt. Das geht ja nicht, irgendwie zu sagen, ja, das ist dann alles egal und ohne Veränderung der Positionen nehmen wir jetzt alle und leben weiter. Da geht der Konflikt ewig weiter. Also ich glaube, dass es ganz stark einfach damit zusammenhängt, ob ich das Gute bekämpfe oder mich für das Gute entscheide, auch wenn ich vielleicht zu schwach bin, es immer durchzusetzen in meinem Leben. Aber wenn ich sage, ich will auf der guten Seite stehen, ist was anderes, als wenn ich überzeugt gegen die Guten kämpfe. Und das ist nicht zu vereinigen, nicht einmal für Gott. Das geht nicht.
Ich glaube, das ist oft auch die Herausforderung dann des Menschen, ja, dass er sich doch oft mit seiner menschlichen Natur oder mit seinen Gewohnheiten oder Eigenschaften, in denen er erzogen wurde, oder auch einfach in der sündhaften Natur, die wir mit uns bringen, dass es ihm schwerfällt, sich für Gott zu entscheiden oder für diese Errettung. Allerdings ist es auch schön zu wissen, dass Gott ein Gott ist, der nicht eine Maschine vor sich haben möchte, sondern dass er seinem Geschöpf auch einen freien Willen lässt, der sich für beides entscheiden kann und ihm natürlich auch die Hilfestellung gibt durch seinen Sohn Jesus Christus, der die Last das zu schaffen liegt ja nicht bei uns, Gott sei Dank, sondern er gibt uns diese Hilfe.
Und was er natürlich auch damit bezwecken will, ist ja dieses Gleichgewicht wiederherzustellen, das am Anfang geherrscht hat. Also wenn wir uns ja ganz am Anfang zurückerinnern, da gab es keine Sünde, da war alles perfekt. Und wenn er jetzt alle wieder mit einladen würde, selbst die, die nicht wollen und eigentlich gegen ihn rebelliert haben, dann würde das Ganze wieder von vorne losgehen. Also würde er keinen Abschluss schaffen und nicht das wiederherstellen können, was eigentlich sein ursprünglicher Plan war, nämlich Frieden für all seine Geschöpfe.
Ja, und für mich ist auch ein Gedanke immer ganz wichtig, die Ewigkeit ist einfach unglaublich lang. Also ewig. Ja. Wir können uns ja das überhaupt nicht vorstellen. Und wenn da Menschenwesen letztendlich auf der neuen Erde im Himmel wären, die nicht wirklich davon überzeugt sind, dann denke ich, wird sich das mit der Zeit auswachsen. Man kennt es so in der Ehe, ja, mit vielleicht so kleinen Gewohnheiten, die der Ehepartner hat, die einen mit der Zeit zum Wahnsinn treiben können. Und davon reden wir immer von 10, 20, 30 Jahren. Ja. Aber bei ewig, wenn da irgendetwas ist, was nicht absolut passt, dann glaube ich, treibt dich das mit der Zeit zum Wahn. Und was wichtig ist auch, in der Ewigkeit, wenn Dinge mehrfach passieren, passieren sie unendlich oft. Und dann wird das Leid unendlich groß. Und weil Gott das versteht, wir verstehen das ja nicht, ja, aber weil Gott das versteht, braucht er eine Lösung, die ein für alle Mal hält. Und deshalb denke ich, muss einfach sichergestellt sein, dass dann auf der neuen Erde bloß die sind, die es auch wirklich wollten.
Wir haben heute zuerst über das Evangelium gesprochen und dann über dieses Endgericht. Die Guten werden gerettet, die Bösen werden vernichtet. Und ich habe noch eine letzte Frage und bitte euch, eine ganz kurze zusammenfassende Antwort zu formulieren. Inwiefern ist diese Gerichtsbotschaft, die ja da jetzt auch mitschwingt in Offenbarung 14, trotzdem eine gute Nachricht, ein Evangelium?
Mir fällt immer dieser Text in Jesaja 61 ein, Vers 1, wo steht, dass Gott ein Tag der Vergeltung unseres Gottes kommen wird, zu trösten alle Trauernden. Und das ist für mich so der Inbegriff von Gericht als Frohbotschaft, dass die, die unterdrückt und bekämpft worden sind, zu ihrem Recht kommen.
Mhm. Ich glaube, dasselbe finden wir auch nochmal in Offenbarung 21, wenn einfach alle Tränen weggewischt werden und der Löwe bei dem Lamm sein wird. Es ist dieses Bild von, wo kein Böses mehr existiert, kein Leid, wo niemand mehr untergeht, dass dadurch wiederhergestellt wird.
Wenn das Böse und der Böse nicht mehr existieren, dann ist der Sieg errungen und alles ist gut. Was gibt's Schöneres? Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, wir danken euch, dass ihr mit dabei wart. Und ich will euch auch noch eine Frage oder eine Doppelfrage mitgeben. Wenn ihr den Begriff Evangelium hört, was assoziiert ihr mit diesem Begriff Evangelium? Die zweite Frage, welche Gefühle löst das bei euch aus, dieses Evangelium? Schreibt uns doch eure Kommentare unten in eure YouTube-Kommentare hinein. Wir freuen uns, wenn ihr da an unserem Gespräch indirekt teilnehmt. Wir wollen jetzt mit einem Gebet abschließen. Und lieber Sascha, darf ich dich bitten, noch ein Gebet mit uns zu sprechen, und wir stehen dazu auf.
Unser treuer Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen, dass du uns durch eine weitere Woche gebracht hast und dass wir durch das Studium dieser Woche so reich gesegnet werden durften, dass dein Wort so durchdringend zu uns sprechen kann, durch die Evangelien oder auch durch die Botschaft von Johannes in der Offenbarung, dass wir es in nahezu allen Büchern der Bibel, diesen roten Faden sehen dürfen, der von dir als Retter spricht. Danke, dass du Gerechtigkeit wiederherstellen wirst und danke, dass hinter dem Gericht, das vielleicht erstmal nicht so begeisternd klingt, aber eigentlich die Befreiung all deiner Wesen dahinter steckt. Danke, dass du es wahr machen wirst und wir wollen dich bitten, dass du uns auf diesem Weg weiterhin begleitest. Hab du Dank dafür. In deinem Namen beten wir. Amen.
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 Vielen Dank, dass Sie beim heutigen Bibelgespräch zugehört haben. Wir hoffen, dass Sie dadurch Inspiration gefunden haben und praktische Anwendungen für Ihr Leben finden können. Wir hoffen, Sie beim nächsten Mal wieder hier begrüßen zu dürfen. Gottes Segen.